Jetzt geht's los. Wann geht's los? Jetzt. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Liebe Freunde der gepflegten Spirituose, herzlich willkommen bei unserem, wir sind total ehrlich aufgeregt und es war auch jetzt bis auf die letzte Minute heiß, bei unserem allerersten Share the Rare Tasting, Online-Tasting mit gleich richtigen Granaten und einem ganz tollen Setup. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind eine schöne Runde und erstmal ganz easy, was wir vorhaben und wie das hier alles abläuft. Wie gesagt, für uns ist das auch neu. Wir machen es zum ersten Mal. Verzeiht uns, wenn es irgendwo hakelt und drückt. Wir mussten wieder Technik auf die letzte Minute noch improvisieren. Wir hatten zwar alles im Vorfeld probiert und gecheckt, aber wie immer, wie das so ist, wenn es dann live ist, dann ist plötzlich wieder alles anders. Aber Gott sei Dank, haben wir eine Lösung gefunden. So, also erstmal mit dabei an Bord. Erstmal hier mein lieber Freund und Ambassador für Sherry Scholl, für unsere Whisky-Teeblock, für alles, Tim Scholl.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Er ist eigentlich der Whisky-Experte, aber trinkt auch sonst viele Spirituosen gerne. Und er hat mich hier für viele Themen mir die Kontakte gemacht und viel organisiert. Und wir wollen gemeinsam hier durch dieses Home-Tasting durchgehen und natürlich mit dabei, weil wir zwei kennen zwar und hören mit Whisky gut mitreden, aber bei Rum, da müssen wir auch viel lernen. Und da haben wir einen absoluten Experten dabei. Peter Piet Schütte, Rum-Ambassador seit Jahrzehnten. Eine Rum-Nase, wenn ich das so sagen darf. Piet, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend zusammen. Auch in die Runde. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Und für euch alle, die ihr jetzt zuschaut, wir haben es folgendermaßen gelöst. Also, ihr seid alle live mit dabei und ihr könnt in dem Chat, den seht ihr da, da könnt ihr mitschreiben, da könnt ihr auch untereinander schreiben. Ihr seht das untereinander auch, könnt auch untereinander austauschen, sagen, was erzählen die Vögel denn da eigentlich? Oder freundlichere Sachen, wie ich doch hoffe. Und da wollen wir jetzt anderthalb Stunden miteinander verbringen. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, schönes Programm dabei. Anderthalb Stunden, wir wollen die Zeit auch nicht überstrapazieren, mit eurer Lebenszeit achtsam umgehen, aber die anderthalb Stunden brauchen wir auch, weil wir so viele Themen haben und so viele schöne Dinge miteinander teilen wollen. Danke, ja, das ist mein Artdeck-Heiligtum hier. Wir wollten es eigentlich auf der Terrasse draußen live machen mit noch ein bisschen ein paar Live-Geschichten, aber das Gewitter hat uns jetzt quergeschossen. Deshalb mussten wir jetzt hier in meinen kleinen Puma-Käfig, hier in meinen Whisky-Käfig umwandern. Also alles ein bisschen improvisiert, aber nichtsdestotrotz. Und hallo nach Thüringen, wir haben wirklich schöne Sachen dabei. Wir werden durch vier verschiedene Rums gehen. Wir haben uns rausgesucht, vier Rums, die alle etwa aus gleich alt sind, zumindest die ersten drei, alle so 29, 30 Jahre alt sind. Und dann natürlich die Legende zum Schluss, der Black Tot. Das kommen wir aber später noch dazu. Deshalb heute am 31.07., deshalb haben wir es unbedingt heute machen wollen, weil heute der Black Tot Day ist, also der Tag, an dem bei der britischen Marine zum allerletzten Mal der Tod ausgeschenkt wurde. Zum 55. Mal jährt sich das heute, Trauertag. Und ja, ich muss sagen, ich habe heute auch Hochzeitstag. Also eigentlich ist es ein ganz, ganz blödes Datum, dass mein Hochzeitstag ein großer Trauertag bei der britischen Marine ist, weil dabei denen der Spaß geendet hat. Ich kann euch aber versichern, mit meiner wunderbaren Frau hat der Spaß am Hochzeitstag erst richtig angefangen. Also von daher ist das kein Omen. Wir starten auch gleich in die Themen rein. Wir würden sagen, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Bevor wir in den ersten Rum einsteigen, ich würde sagen, bevor wir in den ersten Rum einsteigen, Piet, ihr könnt einschenken, könnt es euch schon mal. Ihr habt es ja, ihr habt dieses Kästchen bekommen. Und ey, ich finde es schick, oder? Ist es schick? Und da ist auch ein Kärtchen drin gewesen, sonst hätte er hier nicht hergefunden. Und dann haben wir da, die habe ich Hand abgefüllt, ne? Da habe ich hier gesessen, hier, ne? Heimarbeit, kein Spaß, das war, ich habe mir selber, ne? Und habe euch hier abgefüllt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Und jetzt probieren wir die. Könnt ihr gern schon mal den ersten ins Glas schenken, dass er schon mal ein bisschen als Sauerstoff sieht, Tim. Kannst du uns ein bisschen was einschenken schon mal, bitte?
Na sicher.
Und dann, bevor wir da reingehen, würde ich mich freuen, Piet, wenn du, bevor wir einsteigen, uns erstmal ein bisschen was erzählst, überhaupt, was müssen wir denn als Grundlage zum Rum wissen? Die meisten von uns, und ich kenne ja etliche, die heute auch dabei sind, wie gesagt, es ist ja unser Friends and Family, wenn du so möchtest, Whisky-Club oder Spirituosen-Club, und die meisten sind eher Whisky-Nasen. Und erzähl uns doch mal so ein bisschen Grundlage zum Rum, bevor wir überhaupt in die Tastings einsteigen, dass wir wissen, was haben wir da eigentlich überhaupt im Glas?
Ja, wo fange ich an? 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert oder eher schon 1492, 1493. Also letztendlich die Geschichte des Rums ist gepflastert mit vielen Anekdoten und vielen wilden Geschichten. Die Piraten. Piraten haben mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Natürlich die Conquistadoren haben sich nie in einer Form mit Rom auseinandergesetzt. Was ist Rom? Ist der, ich will mal sagen, der stolze. Rom ist schon sehr viel älter. Ich weiß nicht, ob ich die Nerds unter euch enttäusche, aber letztendlich ist Rom natürlich schon auch besetzt mit vielen, vielen geschichtlichen Anekdoten, die da mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Denn an sich, Rom selber resultiert auch Saccharorum Officicarum. Zucker selber oder das Süßgrad aus der Familie der Süßgräser hat den Weg in die Kehlen der Durstigen schon relativ früh gefunden. Tatsächlich schon im 12. und 13. Jahrhundert. Die Byzantiner, damals auch schon alle, die in Südostasien in irgendeiner Form mit diesen Süßgräsern zu tun hatten, weil sie auf der Jagd nach Zucker waren, nach Süßstoff waren, haben sich natürlich auch mit dem vergorenen Zuckersaft auseinandergesetzt. Und vergorener Zuckersaft ist die Basis von Rum. Vergorener Zuckersaft ist Zuckerwein. Und Zuckerwein ist tatsächlich in der Geschichte und auch eigentlich nicht wegzudenken. Alle Hochkulturen, gerade im südostasiatischen Raum, im subtropischen Raum, haben sich damals auch schon mit diesen Süßgräsern auseinandergesetzt und haben versucht, außerhalb von Honig mal was Süßes zu kreieren. Und so wurde dann das Süßgras selber durch verschiedenste Züchtungen zu dem gemacht, was es heute weltweit auch darstellt. Also Zuckerrohr selber als Süßgras hat ungefähr 150 unterschiedliche Varietäten, die für Rum oder für Cachaça, ja, für Aguardiente de Caña, wie man das in den subtropischen Breitengraden oder in den karibischen Breitengraden nennt, ihren Weg gefunden. Und so ist Zuckerrohr gar nicht mehr wegzudenken. Natürlich wollen wir jetzt nicht den kolonialisierten Part beleuchten mit der ganzen Ausbeutung, die damit einhergegangen ist. Aber letztendlich ohne die Seefahrer, ohne das, was wir heute als Black Tot Day auch durchaus feiern, wäre Rum in dieser Vielfalt, wie wir es heute kennen, gar nicht denkbar gewesen. Also die ersten Rumsorten, die vor rund 500 Jahren auf den Markt gekommen sind, die... Ja, ich will mal sagen, das war schon schmerzbefreit, das trinken zu wollen. Das war auch nicht zu vergleichen mit der Qualität, die wir heute in unseren Gläsern haben. Aber letztendlich war Rum auch immer schon ein Zahlungsmittel und ein Mittel zum Zweck, um diverse, ja, ich sag mal, Spirituosen durchaus auch haltbar zu machen, diverse Früchte haltbar zu machen und sich Spaß ins Glas zu geben oder vielmehr damals auch in den Tonbecher oder in was auch immer für Gefäße da zur Verfügung stand. Und so hat, ich sag mal, die neue Welt von der alten Welt erst so im frühen, 15. Jahrhundert, auch durch Christoph Kolumbus, durch seine zweite Seereise, ist er dann mit Zuckerrohr in Kontakt gekommen, die Setzlinge mitgebracht aus seiner zweiten Seereise und hat sie in der alten Welt oder in der karibischen Welt heimisch gemacht. Und so entstand auch hier die Rumkultur so um 1495, im späten 15. Jahrhundert. Und so entstanden auch durchaus die uns bekannten Rumsorten auch schon relativ früh. Denn natürlich ging es darum, auch Spirituose an sich, tatsächlich die konzentrierte Zuckerweingeschichte, die Haltbarkeit zu erhöhen und letztendlich auch in konzentrierter Form in unsere Kehlen fließen zu lassen. Und was hat man da genutzt? Da hat man die alten Techniken genutzt aus dem Zuckerwein mittels Vergärung. Das funktioniert natürlich wie in jedem alkoholischen Prozess. Auch mit der Umwandlung von Zucker in Kohlenstoffdioxid und Alkohol. Und so ist halt aus dem Zuckerwein die haltbare Spirituose geworden. Die musste man dann irgendwie auch wieder zurückbekommen in die alte Welt, in die neue Welt. Und so sind die Fässer befüllt worden. Und letztendlich ist auch hier die Fasslagerung bei den rund 15.000 Sorten Rum, die wir heutzutage kennen, ein nicht wegzudenkender Faktor, der natürlich die Qualität und auch den Genuss sehr stark beeinflusst. Die ersten Destillate wurden eigentlich mehr oder weniger direkt aus dem Destillationsapparat abgefüllt in eine Flasche und an die Jungs und Mädels verkostet, die gerade umher standen und sich mit ungefähr 67-70% nicht mal selbst vergiftet haben. Letztendlich ist Rum in seiner heutigen Vielfalt sicherlich auch einhergehend durch den kulturellen und durch den, ja, wie auch immer gearteten, dynamischen Aufbau von Technik, von Haltbarkeitmachung, von Fasslagerung, von Destillationsmethoden, dann im frühen 17., 18. Jahrhundert zu dem geworden, was wir heute kennen. Letztendlich aber ist tatsächlich, ich finde, Rum eine Spirituose, die aus der Kultur auch nicht wegzudenken ist. Denn natürlich hat auch, ich sag mal, der geistvolle Genuss, nicht unbedingt das Saufen an sich, dazu beigetragen, dass Rum heute auch in den Bars, in den Hotels, in den großen Gastronomiebetrieben oder auch hier gerade. Ich höre gerade vor meinem Gegenüber hier, ich bin hier in der alten Post in Witten bei meinem alten Freund Thorsten Wottrich. Das ist eine Rumnase vor dem Herrn, der kennt sich fast noch besser aus als ich. Der hat natürlich seinen Weg auch in die Bars gefunden. Und ihr seht hier hinten diese kleine Range, die wir hier aufgebaut haben. Das ist ja mit dem natürlich auch einhergehend, was wir heute mit verkostet haben. Aber das ist nur ungefähr 1% von dem, was er hier bei sich stehen hat. Und die alte Post in Witten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal in der Gegend seid, da könnt ihr wirklich Brot verkosten. Ich würde euch jetzt natürlich auch noch sagen, was er bei sich oben in der Bude stehen hat. Ich glaube, so 1500 Flaschen, da kommen wir locker drauf.
Quasi das, was Dirk hier im Zimmer stehen hat.
Aber letztendlich geht es hier natürlich auch um die, ich sag mal, künstliche Verknappung in dem Sinne, dass man Rum auch zu einer Delikatesse machen kann, wenn man es eben Jahrzehnte beziehungsweise Jahre, Jahrzehnte lang in Fässern reifen lässt und letztendlich auch der Natur so ein bisschen ihren Lauf lässt. Der Unterschied zu einem richtig guten Whisky ist hier in erster Linie sicherlich, dass Rum sein Aroma tatsächlich aus dem Terroir zieht. Es ist ähnlich wie bei Cognac, dass man wissen sollte oder wissen müsste, wo kommt der Rum her, aus welcher Zuckerroate ist er gemacht, wie ist er fermentiert worden, bei welcher Temperatur, mit welchem Zuckeranteil wurde er fermentiert, welche Hefe wurde eingesetzt. Und das schafft die Charakteristik eines heutigen, hochpreisigen oder eines hochqualitativen Rums. Beim Whisky ist es ja eher so, dass tatsächlich das Fassmanagement oder auch das, was der Blendmaster an Kenntnissen voraussetzen kann, zu dem macht, was es heute ist. Man hat hier natürlich das Alter, die Reifung. Aber das unterscheidet ihn letztendlich natürlich auch. Der Rum zieht sein Fundament tatsächlich aus dem Land, wo er herkommt, aus der Art und Weise, wie er dort hergestellt wird, welches Zuckerrohr verwendet wird, mit welchem Zuckeranteil, mit welcher Hefe und vor allen Dingen, wie lange auch diese Hefe auf dem Zuckerrohr gelegen hat. Die Fermentationsdauer, das bringt die Charakteristika, das bringt die unterschiedlichen Geschmäcker und Gerüche der olfaktorischen und gustatorischen Wahrnehmung hervor. Das ist das, was Rum zu dem macht, was wir heute im Glas haben. Und natürlich, das Alter spielt hier eine große Rolle. Ja, ich will jetzt aber nicht, ich komme schon wieder ins Schwelgen.
Im Gegenteil, es ist sensationell. Es ist sensationell und wirklich so viel Grundwissen und Fachwissen uns beizubieten zu Rum. Erstmal vielen lieben Dank, Piet, für den ersten Intro. Nur als du eben gesagt hast, im Glas haben, da ging es bei mir los, weil langsam kriege ich Appetit auf ein bisschen was auf die Zunge, dass wir überhaupt da auch ein bisschen mitreden können. Deswegen, und wir haben ja noch wirklich eine gute Stunde 15 Zeit, wo du ganz, ganz viel uns noch in diesen Details einführen kannst. Aber ich glaube, wir sollten mal anfangen, langsam was ins Glas zu bringen. Und dazu muss ich euch jetzt gleich erstmal noch was erzählen. Wir haben natürlich uns überlegt, das ist ja dieser Black Trotz Day. Ich bin an dem schon seit Monaten dran in der Vorbereitung und habe mir überlegt, wie ich das, was wir da machen wollen und habe mich einfach riesig drauf gefreut, mit euch hier eine richtig, richtig geile Geschichte zu machen, an der ich einfach Spaß habe und ich hoffe, ihr auch. Und für mich, ihr müsst wissen, diese Black Todd war ja so, dass auf den Schiffen der britischen Marine, der Royal Navy, ab dem 15. Jahrhundert, da komme ich später noch, ab dem 16. Jahrhundert, war es üblich, dass die alkoholische Getränke an Bord hatten, zunächst Bier. Das ist aber natürlich, wenn sie also in die Karibik gefahren sind, recht schnell gekippt und sauer geworden. Dort konnte man auch nichts nachbunkern, gab es keine Brauereien und diese Matrosen wurden unzufrieden. Die hatten immer, ich glaube, es waren so um die 4 Liter Bier am Tag, die als zusätzlich zum Gehalt als Drink bekommen haben. Und dann, als man die Karibik fuhr, musste man das verändern. Da hat man dann zunächst Branntwein genommen, französischen Branntwein. Das fanden aber dann die Soldaten nicht so dolle, dass man da französischen Kram an Bord hat. Und als dann endlich in Jamaika die ersten britischen Siedler ihr Zuckerrohr und ihren Rum gebrannt haben, haben die gesagt, nehmt doch den Rum an Bord. Und dann haben die den Rum an Bord genommen und seit jener Zeit, auf die Details kommen wir später noch, war es üblich, dass an Bord statt Bier Rum ausgeschenkt wurde. Jeder Soldat hat und damals eine ordentliche Portion pro Tag an Rum bekommen, die weggeext haben. Und ja, da war richtig was geboten. Und aber wie gesagt, die Details, da kommen wir später noch beim Black Todd dazu. Ich muss es nur erklären, warum jetzt für mich was Besonderes kommt. Und jeden Tag war es ein ganz besonderes Highlight natürlich für die Besatzung. Das war Motivation stärken, wenn der Tod ausgegeben wurde. Der Tod war tatsächlich die Einheit. Ne? Das war so ein kleines, das ist so ein Tod, aus dem wurde es ausgeschenkt. Ja, der, so wie der Piet jetzt hier gerade, ne, sein Keramik-Tod. Und das, was hier ausgeschenkt wurde, das nannte man den Tod. Anfangs waren die Becher viel größer, später wurden die kleiner. Und wenn der Tod ausgegeben wurde, da gab dann erst kam der führende Offizier, der hat dann das Rumfass, das natürlich unter Überwachung stand, hat er geöffnet, man hat die Reinheit geprüft, dann hat man das an die Mannschaft, wollte man es an die Mannschaft ausgeben. Und das wurde ganz oft, wurde das eingeleitet von einem auf britischen Schiffen damals üblich, einem Piper, einem Dudelsackspieler der Royal Navy, der dann ein Lied zur Motivation angestimmt hat. Und damit war dann der feierliche Moment der Ausgabe des Tods. Und habe ich gesagt, ich brauche unbedingt, wir brauchen für diese Veranstaltung, brauchen wir einen Piper. Wir brauchen einen Piper, der uns jedes Mal vor dem Dram den Tod einleitet. Und Leute, ich habe rumtelefoniert. Ich habe Freunde, die Dudelsack spielen. Paddy Goes Holly, Paddy Schmidt habe ich gefragt. Der sagt, du, nee, passt nicht. Sein Termin passt nicht. Ich kann es auch nicht mehr so dolle. Aber ich mache den Kontakt. X Kontakte gaben die anderen. Und Freunde, wir haben den besten Piper gefunden, den man dafür finden kann. Nämlich tatsächlich einen echten, original schottischen Piper aus den Highlands. Top ausgebildeter, super Musiker. Und der hat sich bereit erklärt, für uns heute durch das Rom-Programm zu führen. Und an dieser Stelle schalten wir mal ganz kurz rüber zu Jean nach Perth, nach Großbritannien, nach Schottland.
Hi everyone, my name is Josh Fraser. I'm a piper from Perth in Scotland. I'm the current pipe major of Strathallan School and a member of the Grade 1 Johnson Pipe Band, who are looking forward to competing at the World Championships next month. I'm really excited to play some music for you this evening and thank you very much for the invitation. Please enjoy.
Das ist Josh in Großbritannien und er wird uns spielen. Ich muss ehrlich dazu gestehen, wir haben es aufgezeichnet im Vorfeld, weil es zeitlich schlichtweg nicht ging und die Übertragungswege schwierig waren. Wir haben es noch nicht getestet, deshalb haben wir die aufgezeichnet. Jedes Mal, ich habe eine Wunschliste geschickt, er wusste, für was es ist, er wusste, für welchen Gram das ist und hat uns das dann jeweils rübergespielt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dran. Und bevor wir jetzt in den ersten Gram einsteigen, bitte ich natürlich rüber zu unserem Freund, der uns jetzt den ersten Song spielt. Und here we go.
This is Auld Lang Syne.
Stand fast, the Holy Ghost!
Yes.
Das ist nämlich jetzt wichtig. Ihr müsst nämlich wissen, dass nach dem Piper kam der Cry Up Spirit. Das war der Aufruf, jetzt wird der Rum ausgegeben. Und darauf hat die ganze Crew gerufen, Stand fast, the Holy Ghost. Also, wenn ihr Freude dran habt, das werden wir heute Abend noch mindestens dreimal hören. Also, wenn der Cry kommt, Up Spirit, kommt ihr dran und wir mit Stand Fast, the Holy Ghost.
Das heißt, euer Nachbar hat auch was von der ganzen Veranstaltung.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Blödsinn. Ja, ich mag sowas. So, wir haben im Glas einen Diktator. Aber mehr sag ich nicht, mehr erzählt Piet.
Ja, erstmal natürlich, ich hoffe, ihr habt ein schönes Bam bekommen. Schön aus der Flasche raus in die feinen Nosing-Gläser, weil die sind natürlich wie beim Whisky auch, glaube ich, schon mittlerweile auch in euren Sphären angekommen. Ein richtiges Nosing-Glas sollte tatsächlich auch dem Rum die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, zu oxidieren, seine Aromen freizugeben. Ich habe den auch kurz vorher, damit ich die Jungs nervös mache, vorher eingegossen. um den natürlich ein bisschen atmen zu lassen. Ich habe mir extra diese Gläser mal da vom Rumfest mitgebracht in Berlin. Ich finde die eigentlich am besten, aber die, die ihr habt, Jungs, sind genauso gut. Sie haben einen kleinen, dicken Bauch, wie das der vernünftige Mann mittlerweile hat. Eine geschlossene Esse nach oben und natürlich nach oben hin eine schöne Öffnung, die das dann eurer Nase möglich macht, die feinen Aromen zu bekommen. Zum Dictador. Dictador selber kommt aus Kolumbien, von der Para Destilleria, die 1913 gegründet worden ist und letztendlich ja leider nicht mehr aktuell in Betrieb ist, aber die alten Bestände, die Fasslager, sind noch für Dictador geöffnet. Und da haben wir uns mit Tim zusammen und natürlich auch mit dir zusammen in empirischen, selbstlosen Versuchen durch die einzelnen Qualitäten und haben den für euch als sogenannten Einstiegsrum mal rausgesucht. Der ist auch tatsächlich mit 43 Volumenprozent noch
46.
Gefällig sein, süffig sein, schokoladig in der Nase, tatsächlich auch eine unglaubliche Rosinennote haben, unheimlich fruchtige Note, überreife Früchte haben, das, was wir uns natürlich da vorstellen. Zu den Destillationsmethoden will ich jetzt auch nicht wieder zu technisch werden, aber es ist Pot Still und Pagan Still, es sind also beide Kategorien vertreten. Für die Nerds unter euch, die sich auch mit Whisky natürlich dementsprechend auseinandergesetzt haben, hat Pot Still eine andere Charakteristik im fertigen Destillat als ein Pagan Still oder ein sogenanntes Cullum Still, das ja erst im frühen 19. Jahrhundert quasi erfunden oder patentiert worden ist. Letztendlich geht es aber hier darum, aus dem vergorenen Zuckerwein, der mehrere Tage auf der Hefe gelegen hat, auch in den Mockpits und teilweise auch in den Zutaten, die da beigefügt worden sind, zu überwachen, sich entfalten konnte und Aromen entwickeln konnte. Und durch diese beiden Destillationsmethoden, durch die etablierten alten Potstills, die Kupferbrennkessel mit der Auge oben drauf, mit dem Kopf und dem Head oben drauf, mit dem geneigten Geistrohr, genauso aber eben auch mit den klassischen Cullum Stills oder Peyton Still Anlagen, die 1825, 1823 von Robert Stein erfunden worden sind und patentiert worden sind, bieten den Destillateuren die unterschiedlichste Alkohole aus dem Zuckerwein dezidiert herauszubrennen. Und das Fundament für die Lagerung oder für die Weiterentwicklung eines solchen wirklich tollen Rums leben. Und beide Verfahren wurden hier verwendet und wurden dann geblendet. Das ist kein Single Cask, das ist tatsächlich ein Blend, der aber aufgrund einer langen Reifung insgesamt 29 Jahre auch einen Teil, den größten Teil in der Karibik bei den hohen Luftfeuchtigkeiten, bei der Temperatur zugebracht hat, sehr stark oxidiert entwickeln konnte, ab dann eben auch durch die kontinentale Reifung seine Charakteristik und seine Blume im Glas entwickeln konnte. Und wie man das erkennt, man wollte tatsächlich mal sich so ein Glas nicht direkt an den Mund geben, sondern versuchen, auch ein Stück weit ein bisschen mal so Hello, ähnlich wie beim Whisky auch. Ich weiß nicht, ob du den Richard Patterson, der hat das immer so gut gemacht. Nice to meet you. You're welcome. Goodbye. Letztendlich aber natürlich die Nase, unser wichtigstes Sinnesorgan, zu entscheiden, das riecht kacke oder das riecht gut, dem riechen schon der Eingang in unseren Körper. Was eben scheiße riecht, schmeckt auch ein bisschen super. Das macht schon wirklich Bock zu probieren, das macht einfach Laune. Wenn ihr das riechen könnt, diese Süße, diese überschwängliche, greife Frucht, diese Rosinennote, das kommt tatsächlich eben auch aus der überlangen Ablagerung, die natürlich auch für eine extreme Oxidation auch für fast Note sorgt. Aber die Balance, die erkennt man dann eben durch das einfache Riechen. Und da sollte man wirklich sich mal die Mühe machen, ein bisschen tief einzuatmen, die Aromen zu büffeln. Vorher vielleicht für die so Typen wie mich, ich gucke auch immer so ein bisschen mal auf die Viskosität, auf die Fließeigenschaften. Natürlich auch mal so ein bisschen das gedämpfte Licht hier und dann kann man sich das schön mal im Glas anschauen. Wie sind nur die Fließeigenschaften? Welche Lags bildet er? Sind das Kathedralen, die der bildet oder Tropfen, die...
Was erkennst du daraus, je nachdem, was der bildet?
Durchaus auch Zuckergehalt. Der dürfte ein wenig gesüßt sein.
Also wenn du viel Zucker siehst, bildet er eine Kathedralen oder schmale Beine? Was, woran erkennst du? Wenn
tatsächlich viel Zucker drin hat, wird das natürlich, das Fließbild ein bisschen ölig, bildet also wenig Tropfen. Die Lags werden immer länger. Die Kathedralen werden etwas schmaler, beziehungsweise das Gewicht, das Molekulargewicht des Wurms wird natürlich größer und dementsprechend sind diese Längs- und Kathedralen näher zusammen. Mhm. Aber sie reißen halt nicht ab. Bei einer hochspirituellen Spirituose ist es tatsächlich auch so, dass er relativ fix Tropfen bildet oder abreißt. Dann kann man so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, was an Inhalt oder was an Alkoholgehalt oder Zuckergehalt in so einem Rum da ist. Mittlerweile gibt es zum Glück Gesetze, die vorhalten, ein Rum nicht mehr als 20 Gramm Zucker pro Liter enthalten darf. Dann ist es nämlich kein Rum mehr, sondern würde ein gesüßter Rum sein für die Whisky-Nerds unter euch. Wir werden natürlich im Laufe dieses Tastings auch Rums probieren, die nicht gesüßt sind, die natürlich gesüßt fast wie Lignin, das den Holzzuckeranteil mitbringen, aber die sind nicht zusätzlich. Der dürfte so um die 12 bis 15 Gramm Zucker haben. Das macht ihn aber natürlich von der Textur, von dem Mundgefühl her cremiger, süßiger, süßlicher und angenehmer und auch das geschmackliche Bild vervollständigt er für mich besser. Zucker ist nicht immer der Feind. Ich spreche hier nicht aber von Aha Riese mit 60 oder 80 Gramm Zucker. Da sprechen wir dann irgendwann bei Likör. Likör übrigens beginnt bei 100 Gramm pro Liter. Das wollen wir aber nicht unbedingt probieren. Dementsprechend aber ist das Sichtbild oder das Fließbild im Glas durchaus mal entscheidend. Für die, die es eigentlich nicht brauchen, ich sage auch immer, Leute, wenn ihr gar nichts riecht, und immer denken, oh, von Lava-Terratorelle war. Von einer komplexen Aromenstruktur, die sich im Subtext in einer schönen Rosinennote manifestiert. Und dann schaut ihr wissend und nickend in die Runde und denkt, ich auch. Und auch dieses Bild, so lange gucken, ist auch blöd. An sich schauen die Leute meistens bei den Live-Tastings auch immer noch, ob der Arsch die Leser gespült hat. Also kann man sehr viel rausphilosophieren aus dem Bild, aber an sich ist tatsächlich das Riechen und das Schmecken entscheidend. Für den ersten Schluck bei dem hier, 43 Volumenprozent.
46, spielt 46.
Bitte?
46.
46, Entschuldigung.
Die drei geben wir noch dazu. Reißt auch nicht mehr raus, aber okay.
Ich habe die Flasche eigentlich auch da stehen. Ich kann es mir.
Ja, du hast gedacht, du schmeckst das raus. Dann musst du nicht drauf gucken, schmeckst du raus, 43 passt. Ne? Aber der Zucker hat dich irritiert, sondern das 46.
Das schmeckt man, das kann man ganz gut aushalten. Da würde ich kein Wasser hinzuziehen. Wasser ist immer mal durchaus hilfreich. Das wird bei deinen folgenden Proben durchaus mal eine Hilfe sein. Aber an sich würde ich diesen Rum immer pur probieren. Den ersten Schluck, den solltet ihr durchaus mal ein bisschen verhalten machen. Einen kleinen Schluck im Mund behalten, so ein bisschen, ich will nicht sagen kauen oder schmatzen, auch gurgeln sollt ihr nicht damit, aber so ein bisschen Speichelfluss anregen, damit es sich halt im gesamten Mundraum entfalten kann. Denn nicht nur auf der Zunge sitzen Geschmackspapillen und Geschmacksrezeptoren, sondern auch unterm Gaumen, in den Wangen, unter der Zunge, in den Taschen. Und dementsprechend ist es
wichtig, bei allen?
Mal, ja, so das gesamte gustatorische Bild auch empfangen zu können. Deswegen aber nicht lange rumgelabert, deswegen immer schöne Wortspiele machen, sondern
Up-Spirit.
Ersten Schluss, Up-Spirit, nehmt euch den ersten kleinen Schluck, relativ kurz im Mund behalten, runterschlucken, atmen nicht vergessen und dann so ein bisschen tatsächlich schmatzen und kauen und mal gucken, was ihr schmeckt.
Und während ihr schmatzt und kaut und schluckt, von mir noch so ein bisschen was dazu. Für mich ist das Rum-Thema auch etwas, was ich noch gar nicht so lange für mich entdeckt habe. Aber ich bin unglaublich neugierig auf verschiedenste Spirituosen. Bin eine alte Whisky-Nase und auch darüber hinaus finde ich es extrem spannend. Habe da viel Freude dran und Gott sei Dank auch immer so tolle Experten an der Seite. Ich musste auch einiges lernen und interessante Dinge. Wir Whisky-Fans, wir sind ja Puristen. Ne? Wir lieben es neat. Also da gab kein Wasser. Cola, Eis, um Gottes Willen, der Herrgott sei bei uns. Und mit Zucker in den Whisky zu geben, auf die Idee käme, glaube ich, überhaupt gar keiner. Aber beim Rum ist irgendwie alles anders. Also das musste ich lernen. Das kam aber jetzt wirklich, da habe ich Dinge gesehen, also wie, da kippt man Zucker rein? Ja, nö, klar, ist normal. Ne? Also bei ganz vielen Rums, da müsst ihr echt schauen, ist der gezuckert oder nicht. Ich als Whisky-Purist, ich will auch einen puren Rum haben. Ich will den nicht gezuckert haben. Ja, ich will den so, wie er aus der Destille kommt, der möglichst Single Cask. Ja? Und nicht ein Blend. Also das ist beim Rum alles irgendwie anders. Aber der absolute Hammer, Freunde, den habe ich erlebt, als es um das Alter von Rum ging. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Ne? Da bin ich über einen Rum gestolpert, 46 Jahre. Ich dachte, Alter, was ist das denn? 46-jähriger rum, das muss ja eine Granate sein. Und dann habe ich aber mal so nachgedacht, habe gesagt, warte mal, wie kann das eigentlich sein? 46-jähriger rum, wenn der bei 10% Angel Share mit 46% irgendwo der Karibik rumgelegen hat, da ist ja nichts mehr im Fass, ne? Da hast du ja irgendwie noch ein paar Liter übrig. Ja, und dann habe ich aber Folgendes gelernt. Da steht ganz oft dabei, oder man vergisst es auch dazu zu schreiben, auch das kommt vor, 46 Jahre, 40 Jahre Solera rum. Das kennt ihr vielleicht von unserem Sherry Shore, der ist auch Solera. Aber das, unser Whisky, unser Sherry Shore Whisky, der ist auch Solera. Aber das ist eben Whisky. Und beim Whisky ist es ja so, dass ihr, also das heißt, da ist unten der Rum drin, sag ich mal, ne? Und dann nimmt man den unten was weg, dann fehlt was und das füllt man von oben wieder nach und so weiter und füllt das nach. Und von dem alten bleibt ein bisschen was drin und neuer kommt dazu und so tröppelt sich das durch. Beim Whisky ist das so, dass immer der jüngste Bestandteil, der in einem Whisky irgendwie rumwirbelt, der muss benannt werden als das Alter. Also wenn ihr einen 12-jährigen Whisky habt, dann könnt ihr sicher sein, dass der jüngste Bestandteil, der da drin ist, 12 Jahre alt ist. Es kann aber auch richtig alter Scheiß von 30, 40 Jahren drin sein. Der darf aber nicht angegeben werden, sondern der jüngste muss angegeben werden. Whisky, Ehrensache. Rum hingegen, Freunde. Rum war schon immer das Getränk der Piraten, der Hafenspelunken und der Gauner. Und das hat sich nicht verändert. Guck dir Pete an. Ja? Und da ist das nämlich andersrum. Da wird allen Ernstes der älteste Bestandteil angegeben, der jüngsten Uralion. Das kann also passieren, dass ihr einen Rum habt, der 46 Jahre auf dem Etikett stehen hat. Da ist aber noch so ein Teelöffel 46 Jahre alter Rum im Fass irgendwo mit Rum gegammelt. Und der Rest ist 5, 6 oder 9 Jahre alt, aber ihr kauft den als 46-jährigen Rum. Und sagt, oh Gott, habe ich einen alten Rum gekauft. Also das fand ich den Hammer. Und deshalb achtet darauf, ob das wirklich echte Jahre sind. Und dann ist es richtig geiler Scheiß. Also wenn ihr so richtig altes Zeug bekommt, das echt alt ist, das ist Hammer und selten. Und achte darauf, ob das vielleicht so ein Solera rum ist. Und da gibt's, und manchmal vergisst man es auch zu erwähnen. Also bei ganz hohen Altersangaben seid vorsichtig. Wenn der wirklich so alt ist, dann wird da auch darauf hingewiesen, dass der echt alt ist. Ansonsten geht davon aus, dass das eher vielleicht so ein bisschen andersrum ist. Ne? Also war für mich interessant zu lernen.
Vielleicht noch was, weil ich es gerade im Chat sehe. Der Zuckergehalt wurde angesprochen und Peter hat das ja schön erklärt, wie viel jetzt eventuell in diesem drin sind. Du hast ja auch geschwankt, ne, von der Angabe her, so ganz klar war es nicht zu sagen. Hier kommt nämlich im Chat gerade von Raimund die Frage, ob der Zuckergehalt denn auf der Flasche angegeben ist, auf dem Etikett. Und genau das ist das Problem. Das war es ja, bevor diese Regelung in der EU kam, ja genau die Diskussion, ne, dass es eben nicht drauf stand und man gar nicht versichert wusste, ist da drin oder nicht und wenn ja, wie viel. Und jetzt weiß man nur die Höchstgrenze, aber es wird immer noch nicht angegeben. Und das ist so eine Lücke, die ist natürlich unzufriedenstellend für viele Konsumenten. Und ich weiß auch gar nicht, warum das gar nicht transparent, wie viel es transparent auf Labels stehen muss. Aber hier tatsächlich Verschlusssache sozusagen ist. Was ist da eigentlich an Zucker noch eventuell beigegeben worden? Finde ich persönlich schade. Man, du hast erwähnt, wir Whisky-Nasen sind Puristen. Und das ist was immer auch bei meinen Tastings, wenn ich mal im Rum-Tasting bin, vielen Leuten sauer aufstößt. Die sagen, was ist denn da los? Ich dachte, da ist ja eigentlich, warum steht es nicht drauf? Es muss draufstehen, ob es gefärbt ist, ob es gefiltert ist und ja, die ganzen Geschichten. Was ist das denn mit dem Zucker? Warum wird denn da nicht eigentlich diese Transparenz gegeben, die man sonst bei den anderen Geschichten eben gewohnt ist, dass man sie bekommt.
Piraten, Gaune und Hafen.
Aber weißt du vielleicht mehr, Pete? Ich weiß es ja nicht.
Nicht ganz. Also man kann sich schon darauf verlassen, wenn das Thema Solera genutzt wird, sind ja häufig auch tatsächlich eben alte Port, alte Sherryfässer, alte Süßweinfässer, Masala, Madeira in der Benutzung mit drin. Und dadurch kommt auch ein natürlicher Zuckergehalt aus den Resten, aus diesen Fässern. Denn wenn solche Fässer, die teilweise auch zwischen 300 und 350 Liter Fassungsvermögen haben, da sind durchaus mal 5 bis 6 Liter an Restalkohol noch drin und der bringt eine natürliche Süße mit. Mhm. Ich finde, Zucker ist nicht immer der Feind. Du hast schon recht, wenn natürlich die Angabe fehlt. Aber dadurch, dass wir uns jetzt zumindest darauf verlassen können, dass alles, was über 20 Gramm pro Liter muss, benannt werden, was eben tatsächlich in den Rum zugesetzt worden ist, finde ich das schon mal gar nicht schlecht. Und an sich ist eben Rum, der gesüßt wird, ich sag mal, in der Richtung ein guter Opener. weil Rum selber für gewisse Leute immer noch so dieses Image hat, oh Gott, Jamaika, funky, Klebstoff, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Kommen wir gleich noch zu.
Dass man den quasi trinkfähiger macht. Allerdings finde ich eben Zucker an sich eben auch gar nicht so schlimm, wenn er aus der natürlichen Zugabe kommt, beziehungsweise aus dem natürlichen Fassmanagement kommt. Und man kann einen Rum tatsächlich auch natürlich süß, den man unterschiedliche Fässer benutzt. Wenn jetzt hier, wie bei den kommenden Proben, die wir jetzt an dem Abend jetzt noch haben, eben tatsächlich die Fasstype auch bekannt ist und eben auch bekannt ist, dass kein Zucker zugesetzt worden ist, kann man das mit Sicherheit auch schmecken und auch davon ausgehen, dass es sich eine ehrliche Angabe handelt. Achtet einfach nur darauf, ob Rum eben noch draufsteht, weil dann ist es definitiv unter 20 Gramm und alles, was über 100 Gramm ist, wird als Likör bezeichnet. Und dementsprechend kann man sich in dem Mittelfeld eigentlich ganz sicher bewegen. Und die Rums, die in unserer Preisklasse heute sich befinden, da könnt ihr davon ausgehen, dass die tatsächlich auch von den Blendmastern und auch von den Herstellern so konzipiert worden sind, dass es eben nicht klebrig süß sein soll. Ich glaube auch, dass der erste Schluck aus eurem Glas relativ angenehm war. Denn der zweite Schluck, auf den wir jetzt mal vielleicht auch mal kommen, das ist ja eigentlich der analytische. Das ist der, wo sich dein Gaumen jetzt auch vorbereitet hat, was ein bisschen Speichelfluss wird angeregt, du hast Bock auf den zweiten Schluck. Und der zweite Schluck, der sollte ruhig etwas vollmundiger sein, der darf auch länger sich im Gaumen befinden, den darf ich ganz bewusst tatsächlich runterschlucken, Sauerstoff hinzufügen, atmen dabei und dann kommt noch etwas sehr Nerdiges mit dazu, das ist retronasale Effekt. Der retronasale Effekt ist quasi das Danachriechen durch den Gaumen, denn natürlich ist unsere Nase mit unserem Gaumen verbunden und das Ausatmen des alkoholgeschwängerten Atems, tolles Deutsch finde ich, das bringt nochmal den dritten Geschmacksfaktor dazu. Nachriechen und schmecken kommt der retronasale Effekt und das macht das Ganze kompatibel, das baut es zusammen. Und das ist etwas, was ich eben bei diesen Gläsern oder auch bei einer Rumverkostung oder überhaupt Spirituosenverkostung eigentlich immer als sehr angenehm empfinde, dass man das Gesamtbild sich dann zusammenbauen kann. Entsprechend auch jetzt. Ja.
Ganz kurz noch dazu, weil du eben auch das Thema Preis angesprochen hast. Ich glaube, das ist ganz interessant zu wissen. Also, wenn wir mit euch so ein Tasting machen, wie jetzt hier, das ist alles wirklich ganz, ganz Top-Ware. Also, da ist nichts Supermarktmäßiges dabei oder irgendwas, kriegst du überall, sondern das ist alles High-End. Die Zeit verschwenden wir nicht mit euch, dass wir jetzt hier irgendwie Massenware, die überall angeboten wird, kommen, sondern das ist The Rare Cask, das ist Share the Rare. Wir teilen Raritäten miteinander und das ist es auch. Also, wir fangen jetzt mit dem günstigsten, vermeintlich günstigsten erstmal an. Das ist der Dictador mit einem Marktpreis von um die 200 Euro die Flasche. Und insgesamt das Setup, was wir hier haben, diese vier Flaschen, haben einen Gesamtpreis von 1.600, 1.700 Euro. Das robbt man nicht einfach mal so auf privat, zu sagen, oh, ich gönne mir mal einen, komm, wir hauen mal einen raus. Das tut einem weh, so eine teure Flasche aufzumachen. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, wenn man so einfach mal mit einem kleineren Taler solche Raritäten einfach auch mal verköstigen kann und mal probieren kann. Im Zweifel kauft man sich eine teure Flasche und sagt, weil bin ich aber enttäuscht. Und so hat man sie doch mal probiert und dann sagt man, ach, den stelle ich mir doch mal ins Regal. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Und was mich auch interessieren würde, bitte gern im Chat, schon wenn wir bei den einzelnen einzelnen Rums sind, schreibt auch gern mal rein, wie ihr den findet, wie der euch schmeckt, wie ihr den findet. Gern kommentiert, seid locker miteinander. Das sind alles hier Friends and Family. Da ist keiner, der sagt, ich habe kein Geld da geschrieben, sondern das ist wirklich hier eine Freundegeschichte. Und so will ich das auch halten, so will ich es auch sehen. Wer nörgelt, fliegt raus. Hier ist wirklich einfach, wir wollen Spaß haben und nichts anderes. Also gerne mal kommentieren, wie ihr es findet. Und wir waren jetzt, wie gesagt, mit dem Einsteiger im Dictador mit 46%, aber ich gebe es wieder direkt zurück zu meinem Spezialisten, Pete, für du weiteres Programm. Ich komme immer mal mit so einer blöden Erklärung dazwischen, was mir noch wichtig ist. Ach, halt eins noch nicht, bevor ich es ganz vergesse. Der Werbeblock für die, die es, wir werden es ja nachher auch später auch auf YouTube ausspielen, jetzt nicht nur hier in unserem kleinen Kreis. Übrigens die Chats nicht, also das, was ihr im Chat schreibt, das wird auch dann nicht auf YouTube übertragen, sondern nur eben das, was wir hier machen. Da müsst ihr keine Sorge haben. Das könnt ihr untereinander schreiben. Wir sehen das, aber das sieht man dann auf YouTube nicht. Aber wir werden es dann auf YouTube machen. Und für diejenigen, die es auf YouTube sehen jetzt und die Lust haben, bei sowas mal dabei zu sein, künftig auch sowas, das ist sehr limitiert, weil wir haben dann oftmals nur ein oder zwei Flaschen. Da können nicht viele teilnehmen. Das ist limitiert auf wenige Teilnehmer. Wer also sowas mal Lust hat, mitzumachen, meldet euch gerne an. für den Rare Cars Club. Ist unverbindlich, kostet nichts, für den Newsletter anmelden. Wir blenden das da unten dann auch mal ein. Und da könnt ihr euch anmelden, dann seid ihr beim nächsten Mal auch informiert, wenn sowas ansteht. Wer Lust hat, herzlich willkommen. Wir werden es nicht nur für Rum machen, sondern für alle möglichen Spirituosen. Wir haben viel in der Pipeline und ich kann euch versprechen, was wir jetzt schon in der Vorbereitung haben. Freunde, da sind Dinge dabei, die haben mir die Schuhe ausgezogen und ich freue mich wie Hammer drauf, was da noch kommt. Aber das alles zu gegebener Zeit. Jetzt zurück zum Rum, zu Pete. Schieß los.
Ja, was habt ihr beim zweiten Schluck geschmeckt? War der besser als der erste? Also für mich auf jeden Fall. Das war eine echte Offenbarung. Ich finde den Rum richtig toll. Ich finde den unglaublich komplex. Ich finde den unglaublich lecker und geschmeidig. Er geht wirklich lecker auch runter. Er brennt nicht. Ich meine, gut, jetzt mit 46% ist jetzt auch noch kein Kehlenschrober. Aber letztendlich finde ich den von der Komplexität einfach sehr gut ausgewogen. Denn es ist tatsächlich ein Blend, der aus sogenannten statisch gelagerten Fässern dort vom Masterblender in Gara gemacht worden ist und zusammen, ja, verblendet worden ist, denn diese statisch gelagerten Fässer entwickeln sich auch alle unterschiedlich. Und wenn man davon ausgehen kann, dass hier bis zu 120, 150 unterschiedliche Fässer, natürlich ist es gleich ein Holztyp, das ist alles extern, das steht auf der Flasche drauf, da kann man sich durchaus drauf verlassen. Aber trotz alledem entwickeln die sich alle in unterschiedlicher Lagerhöhe, in unterschiedlicher, ja, Höhe auch vielleicht des Lagerhauses, je nachdem, wo das Lager aus sich befindet, ob es auf Meereshöhe ist oder ob es auf 500 oder 600 Meter Höhe gelagert worden ist, entwickelt sich die Oxidation anders. Und das ist etwas, was, finde ich, bei einem Rum oder bei einem Blend immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Viele assoziieren Blend immer mit, ja gut, da wurden Reste vermehlt, die man vielleicht nicht mehr brauchte, die sich als Single Cask nicht mehr verkaufen ließen. Aber hier geht es ja darum, eine Kontinuität auch in den Blend hineinzubringen. Dass eine Flasche, die aus, auch in 2, 3 oder 5 oder 10 Jahren, wenn es aus der gleichen Destillerie kommt, eben tatsächlich auch noch das gleiche Aroma und Geschmacksbild abbildet. Und das lässt sich eben tatsächlich nur durch das Blending erreichen. Und das ist, finde ich, eine hohe Kunst. Und ich habe in meiner Karriere in den letzten 35 Jahren viele Blender und viele Destillerien gesehen und habe mir das wirklich auch immer wieder zu Herzen genommen, zu sehen, weil welche Leidenschaft, welche Liebe und welche Perfektion sie in diese Blends auch hinein. Das geht da wirklich um Nuancen. Wenn ich natürlich jetzt 5000 Liter abfülle, muss ich ja vorher zumindest schon mal entscheiden, wie mache ich denn diesen 1 Liter, das Reagenzglas, weil ich Referenzprobe nehme. Aus welchen Beständen verblende ich das? Und das finde ich halt extrem spannend, immer bei einem Blend. Und das finde ich auch ein, ich will nicht sagen eine Huldigung, aber ein Respekt an die Master Distiller und Master Blender, dass die es immer wieder schaffen, dieses Geschmacksbild, diese Identität in die Flasche hineinzubringen, die ich vielleicht vom ersten Verkosten mitbekommen habe. Und das ist das, was ein Blend für mich halt attraktiv und eben nicht schlechter macht. Und je nachdem, was dir auch beschrieben worden ist, da es sich um statisch und nicht Sistema Solera Blending handelt, ist es tatsächlich eben so, dass diese Fässer auch einzeln ausgewählt worden sind. Das macht den Rum sehr attraktiv.
Cool. Ich muss gleich mal, wir haben ja noch 3 vor uns, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Wie gesagt, wir wollen mit der Zeit unserer Leute achtsam umgehen. Das ist mir immer sehr wichtig. Und deswegen, wir haben jetzt jeweils noch eine Viertelstunde pro Rum. Deshalb muss ich jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir können mit Pete mit Sicherheit noch Stunden machen. Wir werden sicherlich noch weitere Rum-Tastings in der Zukunft machen. Aber deshalb muss ich ein bisschen auf die Zeit jetzt achten. Deswegen, ich würde sagen, Pete, wenn es dir nicht, wenn du nicht dagegen sprichst, würden wir auf den nächsten übergehen. Und jetzt kommt wirklich ein, wer aufs Etikett geschaut hat, der hat erstmal gestutzt. Da stehen 67 Volumenprozent Alkohol drauf. Das Ding kommt aus Jamaika. Das Ding ist von der Flensburg Rum Company oder abgefüllt in Jamaika rum. Sensationell. Hier sind wir dann im Bereich von 300 Euro die Flasche. Und da kommen wir gleich zu. Zunächst aber natürlich, was fehlt uns? Unser Piper fehlt uns. Und hier ist unser Josh.
This is Amazing Grace.
Stand fast, the Holy Ghost. Herrlich, ich liebe es.
Das gleiche Prozedere. Das gleiche Prozedere. Wir sind tatsächlich jetzt hier beim FSC 94, 2024, Jamaika, 30 Jahre. Das ist ein Age-Statement. Er hat also wirklich 30 Jahre plus einen Tag im Fass verbracht. Und wurde dann dementsprechend hier vom Flensburger Rumkorb verschnitten zu diesem wahnsinnig leckeren und wahnsinnig geilen. Ich hole mir die Flasche auch nochmal gerade runter, wenn ich mal drankomme hier. So. Und natürlich mit dieser Volumenprozentangabe ist das auch durchaus eine Herausforderung. Also, auch hier ganz kurz, ich will nicht wieder zu weit ausholen. Grundstoff ist hier Melasse, da war ich am Anfang noch drauf rumgeklappt, quasi der Reststoff, der da bei der Zuckerproduktion übrig bleibt, nachdem man alles weitere abgekocht hat. Es gibt noch Virgin Ken Honey, es gibt Zuckersirup. Melasse ist vergleichbar mit Grafschafter Goldsaft. Ich
weiß nicht. Den Becher kenne ich noch.
Hat eine Lakritznote, das ist bei den 50% vergehrbaren Zucker und das ist eben typisch. Dann wird Rum draus gemacht. Das war auch damals die Intention, man wollte es nicht wegschmeißen. Der Zucker wurde verkauft vorher schon und dann hat man die Melasse genutzt und aus dem Rum gemacht. Und der wurde dann eben hier auch im Column Still und Coffee Still System gemacht, also nicht unbedingt im Post Still Verfahren gemacht. Der hat richtig Dampf. Der wird mit einer Stärke von 67,6% abgefüllt und so kommt er auch in die Flasche rein. Ja. Er hat natürlich ein ganz anderes Timbre, ein ganz anderes Mundgefühl. Auch in der Nase kommt er vielleicht kräftiger an. Deswegen, ich möchte es empfehlen. Ich muss nicht unbedingt, ihr seid alles wahrscheinlich die starken Kampftrinker hier. Ihr könnt das ab. Probiert ihn durchaus mal pur, aber ich empfehle durchaus mal ein Tropfen stilles Wasser. Den ersten Schluck genießt den so, damit ihr diese Kraft auch spürt, damit ihr es entfalten lassen könnt, auch im Gaumen. Dieses Funky, dieses klassische Jamaika-Feeling. Natürlich ist der jetzt nicht so wie die Patex-Dose, die ihr aufmacht, wie man das vielleicht von anderen Pur-Jamaika-Rums kennt, denn es ist ein Blend. Aber letztendlich habt ihr hier durch die Stärke natürlich ein extremeres Mundgefühl. Und das kann man ein bisschen abfedern, diese Schärfe kann man abfedern, damit man mehr schmeckt. Ein, zwei Tropfen Wasser hinzugeben.
Also das ist wirklich was für den, das ist wirklich was für den Navy Seemann, ne? Für den Navy Seal, ja. Der haut sich das hinter die Binde und da kriegst du keine Erkältung von. Ne? Das ist wirklich.
Wobei ich sagen muss, mich ja, erinnert das, Michael. Ja, mich erinnert so ein bisschen von diesem, was du als Funky bezeichnet hast, ne? Dieses etwas dreckige, ungemütliche, ein bisschen in der Aromatik, erinnert mich an Springbank zum Beispiel. Was die so in ihren Whiskys unterbringen. Die sind auch immer, die haben so eine, mich erinnert es manchmal so ein bisschen an den Werkzeugschuppen von meinem Opa. Also wenn du da reingekommen bist, dieses alte Holz, das Öl, was da drin ist, das ist so ein bisschen das. Oder von der Intensität her, was man von den Islay Whiskys zum Beispiel kennt. Ist auch nicht jedermanns Sache, man braucht ein bisschen Zeit, um reinzufinden. So ging es mir mit den Jamaika Rums auch. Aber mittlerweile finde ich das total geil, weil die haben so eine, das gewisse Extra, was man eben nur da findet. Und dieses Unbequeme, das Funkige, das macht einfach den Reiz dieser Rums für mich aus.
Das ist ein schöner Kommentar von Alexander gerade. Wow, ein 30-jähriger New Jarmus aus Jamaika. Das ist kein Rum, das ist flüssige Geschichte. Ja. Dankeschön. Und genau das soll das sein, was wir hier machen. Das freut mich, dass ihr so Freude dran habt, wie wir auch.
Das wollen die auch tatsächlich in die Flasche bringen. Und das ist ihnen auf jeden Fall hier gelungen. Und New Jarmus ist tatsächlich auch eine sehr traditionelle Destillerie, die seit fast 100 Jahren dort produziert. Und dementsprechend kann man hier wirklich von einem Funky-Abgang sprechen. Der breitet sich im Mund auch extrem aus. Der geht richtig ab. Aber wie gesagt, ich würde den zweiten Schluck, wenn ihr das mögt, gerne mal mit ein, zwei Tropfen Wasser verdünnen. Ein Tropfen Wasser macht jetzt bei dieser Menge an Alkohol etwa 5-7% weniger Textur aus. Das heißt, ein Tropfen ist schon viel. Ihr müsst ihn nicht runter verdünnen auf 40 oder 75%. Ihr sollt ihn einfach nur ein Stück weit entschärfen. Weil ich finde, da macht sich das Geschmacksbild etwas präsenter im Gaumen. Ja, stellt sich das dar und lässt sich besser auch rausschmecken. Die feine Nuancierung. Das Funky ist aber, soll auch so sein, das ist typisch für Jamaika. Das ist die Charakteristik.
Klebstoff. Holger fragt, hat noch jemand Klebstoff in der Nase? Das ist typisch Jamaika.
Und das lässt sich natürlich auch noch wirklich nach oben ausweiten. Ich spreche hier von Parts per Million. Mhm. Das kennt ihr mit Sicherheit auch. Aber wir sprechen hier von Ethergehalt. Und der Ethergehalt ist im Weatherburn und Plumer Steel. Das sind so einzige Statistiken. Genauso dann im High-Ester-Bereich. Die liegen so zwischen 400 bis 600 Milligramm. Und dann im High-Ester zwischen 1200 und 1700 Milligramm. Da hast du wirklich das Gefühl, du hast die Dose Patex im Mund. Also das muss nicht unbedingt sein. Das könnt ihr euch mal langsam rantasten. Vielleicht machen wir das irgendwann mal in einem speziellen Tasting. Aber dieser Rum ist tatsächlich super ausgewogen und der macht Spaß, weil er eben die Tradition Jamaikas schön umverpackt.
Und ich habe mich riesig gefreut, dass wir den mit ins Programm nehmen konnten, weil natürlich, wie gesagt, das Überthema heute ist ja Black Tot und dieser besondere Tag, auf dem wir später ja nochmal zu sprechen kommen. Und die Jamaika war die Geburtsstunde des Rums auf den britischen Schiffen. Ne? Da waren auf Jamaika, das war das Erste, was die britischen, was die britische Navy, was die auch die Handelsmarine, was sie besetzt haben, wo die Siedler sich niedergelassen haben und wo der erste Rum für die Royal Navy auch herkam. Also das ist wirklich Jamaika, damit hat es angefangen und deshalb fand ich das ein super schöner Rum hier mit beizugeben. Noch dazu so eine Granate, 30 Jahre und sowas ganz Besonderes mit reinzubekommen. Wirklich aus der Originalinsel, wo alles angefangen hat. Und deshalb freue ich mich, dass wir den mit dabei haben. Und der wirklich, man ist überrascht. Wenn man 67% liest, denkt man, boah, das sieht mir jetzt aber dermaßen die Schuhe aus. Aber geht, ne? Kann man ab.
Ja, vor allen Dingen ist es tatsächlich auch eine Kunst, so etwas überhaupt herzustellen, durch ein vernünftiges Fassmanagement so eine Stärke zu erhalten. Mhm. Denn normalerweise hast du bei 10-12% Verlust, des Alkoholverlustes bei tropischer Reifung, hast du eigentlich nach 30 Jahren nicht mehr viel im Fass. Mhm. Aber du kannst es eben tatsächlich durch vernünftiges Fassmanagement und die Lagerhöhe, die Lagerkontinuität, die Fassgröße, das Fassmanagement, wo lagert das, in welcher Temperatur, kannst du diese Stärken und diese Intensität halten. Und das macht den Rum so einzigartig. Also ich kann es wirklich nur sagen, FRC in dieser Form, ein geiles Zeug.
Sehr, sehr geil. Da gibt es auch nur 199 Flaschen von denen, ne? Und ja. 67,6%, das ist schon eine Ansage. Das hast du auch beim Whisky selten. Und da habe ich auch erstmal zweimal drauf gucken müssen aus Etikett. Okay, stimmt das? Ja, das stimmt wirklich. Und war dann aber auch positiv überrascht, dass der dann doch so smooth kommt. Ja, ja klar, natürlich merkst du den Alkohol, aber schon keiner Scheiß, oder?
Ja, ja, definitiv. Also das ist vor allem, was ich hier auch faszinierend finde, man reden von einem Single Cask, ne? Single Cask rum, der kam 94 ins Fass. Ich überlege, was 94 gemacht hat. Da hat definitiv noch keinen rumgetrunken. Das haben wir vielleicht was auf irgendeiner Oberstufenparty im Bacardi Cola oder sowas. Das war, und das war das gute Zeug, ne, weißt du? Ja, es ist aber auch sowas, was mich bei Rum auch fasziniert, ist diese Nummer, dass du vor, nehmen wir die 90er Jahre, da hast du in Deutschland ja an Rum keine Kultur gehabt, ne? Du hattest Bacardi, du hattest Pot Rum, ne? Diese German Flavor Rums, die es da schön gab. Aber richtig schöne, gereifte, hochqualitative Rums. Das ist ja was erst gekommen ist mit der Zeit. Polar 54, das habe ich ja noch nie gesehen. Hey. Das ist ja verrückt. Was ist das? Hast du es selbst abgefüllt noch 1994 oder was?
Das sind Sachen bei Toto aus dem Stand hier. Das sind Sachen, die kannst du hier noch morgens um 3 trinken.
Alles klar. Nee, aber das finde ich faszinierend am Rum wirklich, dass wir innerhalb der letzten, korrigiere mich, 10, 15 Jahren da schon eine Entwicklung hatten, wo Deutschland rumgelernt hat. Ne? Das ist, da hat sich so viel verändert und mittlerweile kriegst du einfach wie hier solche Geschichten, die wären damals undenkbar gewesen. Ne? Und das ist halt einfach das Faszinierende. 94 destilliert, Deutschland wollte nichts von vernünftigem Rum hören und heute auf die Flasche gezogen, letztes Jahr und jetzt im Glas. Und jeder hat ein Gespür dafür entwickelt, dass es dann doch einen Unterschied macht, ob ich einen Pott oder hier ein Yarmouth im Glas hat. Ne? Ja. Das ist schon faszinierend.
Und das ist auch eine tolle Sache. Das Rum entwickelt sich sehr, sehr stark in den letzten Jahren, gerade auch aktuell. Whisky sowieso ist immer die Bank, ist immer beliebt. Aber Rum, wie du so richtig sagst, das war so ein Underdog. Und immer mehr Leute entdecken den Rum für sich, auch gerade durch die Süße und durch das Angenehme zu trinken, durch die Nuancen, die auch dort kurz kommen. Und das ist ein richtig wachsender, stark wachsender Markt, der Rum. Und gerade wenn ich auf, wenn wir auf Messen sind, ne? wo in München waren, ja, bei der Fine Spirit, ne? Wo ja viele da sind, aus vielen in Alkoholbranchen, da waren die Whisky-Trinker fast in der Unterzahl. Es kamen ganz viele, die gesagt haben, ich bin Rumtrinker. Also, oder auch im Norden natürlich, da ist es eher noch verbreitet, ne? Wenn wir in Husum sind, da sind natürlich ganz viele Rumnasen, logisch der Grog, ne? Auf den kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Ach komm, den Grog nehme ich gleich mit rein. Komm, jetzt, wenn wir dabei sind. Habt ihr eine Idee, wo der Grog herkommt? Wahrscheinlich nicht, ich muss auch nicht. Ich habe es auch erst vor ein paar Monaten gelesen im Zusammenhang mit dem Black Tod. Tatsächlich war es ja so, dass auf den Schiffen, ich habe gesagt, auf den Schiffen erst wurde das Bier ausgeschenkt, dann kam der Rum und da haben die ordentliche Portion Rum ausgeschenkt. Das Problem war, dass sie immer so schnell besoffen waren, die Seeleute. Ne? In der Zeit um 1600, 1700 war das jetzt nicht so wild, wenn da einer verloren gegangen ist. Ne? Das Schiff ist trotzdem weiter gesegelt. Aber man hat gemerkt, das tut nicht gut. Wir müssen das irgendwie reduzieren. Dann hat man erst die Portionen kleiner gemacht, dann hat man den Rum auf zwei Portionen am Tag verteilt, weil die es immer gleich weggeext haben und entsprechend dödelig waren. Und dann irgendwann kam einer und den Namen müssen wir mal nachschauen, wer das war.
Vernon, Vice Admiral Vernon.
Vernon.
Richtig.
Der hat dann angeordnet, dass der Rum nicht mehr pur ausgegeben werden darf, sondern in einem gewissen Verhältnis, ich glaube 1:3, mit Wasser gemischt werden muss. Da haben die Soldaten sich natürlich riesig gefreut darüber. Ne? Und der hatte einen zeitlebens hatte der einen alten Lohn, so einen Mantel an, aus Groggery-Stoff. Das ist so ein ganz schwerer, wetterfester Mantel und den hat er wohl, der war alleine gestanden, vor Dreck wahrscheinlich, und für den war der berühmt. Und deshalb hatte der den Spitznamen Old Groggery und deshalb hat man dann diesen verwässerten Rum, den wir heute als Grog kennen, dem hat man dann den Namen Grog gegeben, diesem Vice Admiral zu Ehren oder diesem Mantel zu Ehren.
Und weißt du warum? Im Grog ist ja nicht nur Wasser und Rum, sondern ordentlich nochmal Limette oder Zitrone mit bei. Genauso im gleichen Grund wie heute. Warum gebe ich es rein? Na, wenn du krank bist, brauchst du Vitamin C. Und das war ja damals auch ein Riesenproblem auf den Schiffen. Genau. Die britische Navy hat um ein Vielfaches mehr an Mannschaft, an Skorbut etc. verloren, an Mangelernährung, als in den Kriegen selbst. Ja, und das war ein Riesenproblem. Und daher gab es dann irgendwann die Zugabe von Zitrussäften, die einfach das Vitamin C dann nochmal nachgeschoben haben. Ob das jetzt viel ausgemacht hat, das bisschen an Vitamin C, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber ich glaube, es hat den Rum von damals bestimmt besser gemacht.
Es hat auf jeden Fall geholfen.
Und so sah so eine Rum-Rationskarte aus. Das war dann allerdings mit Sicherheit schon irgendwann im 20. Jahrhundert. Und da wurde dann abgetackert, dass man seinen Rum schon bekommen hatte.
Jetzt wissen wir, woher die Coffeeshops heute ihre Bonuskarten haben.
Okay, wir sind top im Timing. Wir haben den New Germans hinter uns. Ich hoffe, ihr könnt gerne noch was im Glas lassen. Ihr habt den ganzen Abend, wir haben ja nur 90 Minuten, aber ihr habt den ganzen Abend noch Zeit, die in aller Ruhe auszutrinken. Ihr müsst sie jetzt nicht wegexen, sondern ihr könnt die stehen lassen, könnt auf den nächsten gehen und könnt im Laufe des Abends nochmal alle quer vergleichen und Freude dran haben. Und deshalb würde ich sagen, Pete, wenn du nicht intervenierst, der Zeit geschuldet, wir haben noch 30 Minuten und 2 Rums vor uns, also wir sind top im Timing. Ich würde sagen, wir gehen zur Nummer 3. Und bevor ich dazu was erzähle, kommen wir natürlich wieder erstmal zu unserem Freund Josh nach Perth. Und bevor ich das abspiele, hier habe ich mir etwas ganz Besonderes gewünscht, nämlich The Flower of Scotland. Ich hoffe, ihr kennt das, wenn nicht, gleich noch einen Satz dazu.
This is Flower of Scotland.
Stand fast, the Holy Ghost. Das klang gut.
Wow.
Das kannst du nicht planen.
Bevor wir jetzt zu unserem Rum Nummer 3 kommen, ein ganz besonderer. Ganz kurz noch zu dieser Hymne, die wir gerade gehört haben. The Flower of Scotland, die ist seit einigen Jahren, ist die so eine der inoffiziellen Nationalhymnen Schottlands. Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass diese Hymne nicht an Bord der Royal Navy gespielt wurde. Denn wer die Hintergründe des Songs kennt, dabei geht es darum, dass die Schotten sich in diesem Song riesig darüber freuen, dass sie damals aufgestanden sind gegen die Engländer und sie mit einem Tritt in den Hintern wieder zurück nach England geschickt haben, den stolzen Edward nach mit seiner Armee nach Hause geschickt haben, um nochmal über seine Aktion nachzudenken. Und dann sagen sie, diese Zeiten liegen in der Vergangenheit, das ist auch gut so, da müssen die auch bleiben. Aber wir können jederzeit wieder die Nation werden, die aufsteht und den stolzen Edward mit einem Tritt nach Hause schickt, wenn das nötig ist. Und ich glaube, dass dieses Rebellion-Lied nicht auf den Schiffen der British Navy gespielt wurde. Umso schöner habe ich mich gefreut, dass der Josh das für uns gespielt hat. Und er hat sich natürlich wie Bolle gefreut, diese Nationalhymne als Schotte für uns spielen zu dürfen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ihr seht das öfter mal, wenn Weltmeisterschaften sind von Football, dann sind das ganze Stadion singt dann diese Hymne in einer Inbrunst. Müsst ihr auf YouTube mal gucken, Flower of Scotland und dann so Stadionsituation, da kriegt ihr Gänsehaut, das ist vom Feinsten. So, jetzt kommen wir aber zu Rum Nummer 3 und Piet, bevor ich dir das Wort übergebe zum Thema, was haben wir im Glas und zu dem Tasting dazu. Ja, warum ist Besondere? Das ist er. Das ist unserer. Das ist unser allererster The Rare Cask. The Limited Rum Collection Number One. Und wir haben eine richtige Granate ausgegraben. Und wir haben, ich glaube, 25, 30 Rums, die wir probiert haben.
Ja.
Und
es war hart.
Es war hart.
wir haben für euch gearbeitet.
Kein Spaß. Und es waren alles gute Sachen. Da war nichts Schlechtes dabei. Richtig geiles Zeug. Raritäten, alte Sachen. Und das Fass, das ist ein einziges Fass. Mehr gibt's davon nicht. Dieses eine Fass haben wir gekauft und haben gesagt, das ist es. Und was haben wir hier? Wir haben also, das ist ein Rum, 29 echte Jahre, keine Solera Jahre, echte 29 Jahre, aus Panama. Hacienda San Isidro ist eine sehr, sehr angesehene Distillerie, da kann Piet aber sicherlich mehr zu erzählen. 210 Flaschen, das war im Fass noch drin. Und jetzt kommt das Interessante. 21 Jahre hat dieser Rum in Panama unter tropischen Bedingungen gelagert, mit all den besonderen Aromen, die tropische Reife reinbringt und auch entsprechend dem Angel Share. Danach kam der nach Deutschland, nach Süddeutschland, liegt dort für weitere 8 Jahre, zunächst 5 Jahre in seinem Original Ex-Bourbon-Fass, weiterhin in kontinentaler Reifung, was durch das andere Klima hier andere Aromen aus dem Fass herausholt, die Add-on dazukommen zur tropischen Reifung. Und damit das, als wäre das nicht genug, hat er die letzten 3 Jahre seines Lebens in einem Tawny-Port-Fass verbracht. Also eine extrem seltene Kombination, extrem alter Rum, den man in dieser Kombination selten findet, uns war sensationell und das ist unsere allererste Ausgabe für The Rare Cask, The Limited Rum Collection und die ist jetzt ab sofort, ab jetzt diesem Moment, der Piet wird das erzählen, ist auch freigeschaltet zum Erwerben, wer eine Flasche haben will. Für alle, die im Tasting jetzt hier dabei sind, ihr habt im Moment exklusiv jetzt während des Tastings und bis morgen Abend die Möglichkeit, eine Flasche zu erwerben und zwar nochmal 10 Euro günstiger als der Clubpreis. Die Flasche liegt bei 189 im Club und heute haben wir sie für 179 für euch, die ihr hier dabei seid. Ihr kriegt es auch jetzt im Moment nochmal per Mail, da könnt ihr dann auch nochmal anklicken, wenn ihr wollt. Aber hier haben wir die, hier könnt ihr das auch direkt euch anschauen, wer das möchte. Ihr habt ein Vorkaufsrecht beim Invergordon letztes Mal, was in 3 Stunden ausverkauft. Deshalb haben wir für euch jetzt, wo ihr schon im Tasting dabei seid, dieses Vorkaufsrecht gemacht, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr wollt, eine Flasche bekommt. Wartet aber ab, kauft ihr es nicht sofort. Wartet, bis ihr probiert habt, ob ihr euch passt, ob ihr überhaupt wollt. Wenn nicht, ist auch gut, freuen sich die anderen. Aber ihr braucht es nicht hetzen. Also zur Not macht das auch hinterher. Wie gesagt, ihr kriegt dann die Mail, das könnt ihr auch morgen noch machen. Aber es muss bitte, ihr müsst euch entschieden haben, ob ihr es haben wollt oder nicht, bis morgen um Mitternacht, Freitag um Mitternacht. Das ist nicht, weil ich das jetzt total spannend finde, sondern weil ich dann am Samstagmorgen es dann für alle Clubmitglieder freischalte. Die können dann auch eine Flasche kaufen, auch für jeden auf eine Flasche limitiert, dass möglichst viele die Chance haben, dabei zu sein. da muss ich wissen, wie viele Flaschen habe ich noch. Also das, was ihr jetzt wegnehmt, bleibt halt, fehlt. Da muss ich wissen, wie viel ich freigeben kann, überhaupt dann für den Verkauf ab Samstag. Und dann kann jeder eine Flasche kaufen. Sollte dann wieder erwarten, trotzdem noch was übrig bleiben nach der einen Flasche, dann ist ab Montag die Limitierung aufgehoben. Das heißt, dann kann jeder aus dem Club auch eine Flasche nachkaufen, wenn er eine zweite haben möchte oder eine dritte haben möchte. Und sollte das noch übrig bleiben, mich würde es wundern, aber kann ja passieren, vielleicht mögen so viele rum gar nicht, dann würde der Rest, der übrig bleibt, ganz offiziell bei uns in den Shop, aber dann eben zum normalen Marktpreis von 259 Euro, wo er gut gepreist ist. Und wie gesagt, jetzt heute für 179, für den Club für 189. Wie gesagt, ihr kriegt es ein bisschen rabattiert, weil ihr jetzt ja schon das Tasting gekauft habt. Einfach so ein kleines Dankeschön noch. Und für den Club dann 189. Und ich glaube, da haben wir ein super Preissetting. Aber genug davon. Bevor ich euch jetzt zu viel davon erzähle, Pete, wie fandest du den? Und bitte ehrlich, das ist auch Pete nicht, der würde jetzt hier nicht schön färben machen, sondern bitte sag ehrlich, wie du ihn findest und ihr probiert ihn selber entscheiden, ob der für euch taugt oder nicht. Vielleicht sagt er, oh nee, ist nicht meine, vielleicht sagt er, ist total geil. Ich finde ihn klasse, muss euch nicht schmecken. Pete, hau in die Tasten.
Also, grundsätzlich fand ich den Rum super ausgewogen. Tolle Balance und mit 54,7% genau richtig für mich. Ich brauchte nicht mehr Verdünnung, wobei es immer noch weder einen Tropfen Wasser zu geben. Er kommt aus der Destilleria San Isidro. Da wird auch Abuelo, für diejenigen, die vielleicht mal schauen wollen, wo die liegt, was die macht, und wurde aus der sogenannten zweiten Melasse hergestellt. Die zweite Melasse ist eine etwas konzentriertere, eine etwas aromatischere, etwas dichtere Melasse. Geringeren Zuckeranteil, das verlängert die Gärzeit und dadurch, wenn die Gärzeit verlängert, entsprechend entfängt oder bekommt der Rum, der Tupperwein, stärkere, intensive Aromen. Dann wurde er auch hier wieder destilliert in Calm und Potstill, also in zwei unterschiedlichen Verfahren destilliert, die auch beide Charakteristika eben tatsächlich in den Rum, in den Grundstoff hineinbringen sollen. Und dann durch die lange Reifung hier, durch die 21 Jahre Ex-Bourbon, kriegt ja genau die Noten, die er eben tatsächlich auch bei euch in der Nase entfalten soll. Diese schöne Vanille-Paramell-Charakteristik, Ex-Bourbon, wie ihr wisst, wahrscheinlich aus dem Whisky-Bereich natürlich auch, durch das Auskohlen der Fetter wird hier der holzeigene Zucker aktiviert. Das gibt durch die tropische Reifung eine starke Interaktion ab, der Sauerstoffausgleich, der Verlust der Aromen bzw. Alkoholverlust ist relativ hoch, aber nicht konzentriert sich das Aroma auch. Und das Tawny Port, was ist tatsächlich auch frisch geleert gewesen, dementsprechend ist der Touch, diese Kopfnote, die das Tawny Port fast bekommt, auch hier sehr ausgeprägt. Und deswegen finde ich den Rum allein schon aufgrund seines Alters sehr herausragend, auch durch die Kombination aus dem Bourbon und dem Tawny Port Fass, einfach super Aromat. Hat keine Süße in dem Sinne, er hat eine süßliche Charakteristik, er geht in den Gaumen wirklich toll rein, er entfaltet sich wunderbar, hat einen schönen, langen, süffigen und komplexen Abgang und ist für mich an diesem Alter und mit dieser Eislage, so wie du mit Sicherheit war schon mal ein Empfehlung. Das sage ich nicht nur, weil ich den Rum selber vielleicht auch mit Sicherheit kaufen werde, sondern einfach lecker finde.
Und nicht gezuckert.
Und nicht gezuckert, das sowieso. Ja, braucht er auch gar nicht, weil er eben durch das Finishing, Tawny Port ist jetzt auch kein süßer Port, er ist einfach ein sehr aromatischer Port, er bringt einfach das Süßliche und das charakteristische Mundgefühl da rein. Deswegen kann ich nur sagen, Salut.
Salut.
Großartiges
Zeug. Stand fast. So
großartiges Zeug.
Ja, aber ich finde das ein gutes Beispiel auch wirklich, und das hat uns auch so begeistert, als wir den dann im Glas hatten. Wie du sagst, der ist nicht wirklich zu süß, zuckrig süß, aber du hast so einen Schmelz, du hast so was Geschmeidiges einfach auf der Zunge. Das ist der braucht keinen Zucker, der braucht kein Wasser, der war so, denn wir haben, wie gesagt, an dem Tag bestimmt 30 verschiedene Rums probiert, unterschiedliche Altersstufen und dann relativ spät tatsächlich den. Und das fand ich total faszinierend. Ne, je später man ist, umso mehr muss man halt aufpassen, was kommt überhaupt noch an. Und er kam aber immer noch an. Er kam nicht negativ an. Es war nicht belegt, irgendwann das Gefühl, da versteckt sich was. Nee, er ist präsent auf der Zunge. Er ist lebhaft, trotz der 29 Jahre. Da spielt sich ganz viel ab. Du merkst zwar das Alter, er ist gesetzt, er ist rund, er ist vollmundig, er hält sich unheimlich lang. Aber er ist nicht abgestanden, er ist nicht dröge, er hat kein altes Holz im Übermaß drin. Und das hat uns einfach fasziniert, diese Fruchtigkeit, die er noch transportiert hat. Und der war einfach, und zwar eigentlich von Anfang an klar, nachdem mein Glas war, okay, wir brauchen gar nicht weitermachen, das wird er.
Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu, wenn ihr die Flasche bekommt. Wundert euch nicht, wenn das hier oben, dieses Wachssiegel, wenn das ein bisschen ungleich ist oder das Etikett vielleicht irgendwo ein bisschen nicht ganz gerade ist. Das ist Handarbeit. Das machen wir hier selber. Also wir versiegeln das selbst, wir stempeln das selbst, wir bekleben das selbst und im Rahmen unserer Möglichkeiten haben da einen riesen Spaß dran. Das ist jedes Mal ein bisschen Happening und ich hoffe, ihr habt Freude dran. Das ist wirklich Herzblutgeschichte. Wir haben einfach Freude dran. Wenn ihr Spaß habt, wir haben Spaß dran. Das ist auch vom Pricing her. Im Vorfeld habe ich meine Experten gefragt, mehrere aus der Szene, wie würdet ihr das Pricing von dem einschätzen? Weil ich wollte da auf gar keinen Fall zu teuer kommen, und sondern wirklich so, dass wir das betreiben können, was wir tun. Wir wollen uns da nicht Geld verdienen, sondern wir wollen das betreiben können, was wir tun, auch die nächsten Projekte machen können, aber wollen so günstig wie möglich für euch einen Club anbieten, dass wir miteinander da Spaß dran haben. Und alle drei, die ich gefragt habe, waren massiv über der Preisgestaltung, wie wir sie jetzt haben. Und ich sag mal, diese 259, wie wir sie dann im Shop am Ende für alle haben, das war so die untere Grenze, wo sie gesagt haben, da gehört er mindestens mal hin. Da waren ganz andere Sachen im Raum gestanden. Also ich freue mich, dass wir zu einem echt guten Preis anbieten können. Klar, ich meine, 178, 179, 189 Euro für eine Flasche Spirituosen ist Geld. Aber wie gesagt, wir wollen, wenn wir was ins Glas machen, geht es mir so, dann will ich was Besonderes haben, dann will ich eine Rarität haben, dann will ich ganz besondere Aromen haben, und dann haue ich mir nicht eine Flasche in 2 Wochen in den Kopf, sondern immer mal ein kleines bisschen was, um das zu genießen, und dann habe ich lieber eine gute Qualität. Ich hoffe, ihr habt da ähnlich Spaß dran. Wie gesagt, also ganz Supermarktware werden wir einfach nicht ins Programm nehmen, dafür ist mir die Leber inzwischen zu schade, und wir versuchen alles auch so günstig wie möglich zu machen, dass wir einfach Spaß miteinander haben. Gutes Zeug zu einem richtig fairen Preis. Ist das so das Ziel?
Also das ist auf jeden Fall ein Schnapper, das kann ich als Rum-Experte durchaus sagen, auf dem Markt für einen 29 Jahre alten Rum solch einen Preis zu generieren, Chapeau. Also ich habe den sehr viel gehört jetzt. Also ich kann euch nur raten, dazu zu schlagen. Ich meine, letztendlich für mich ist Rum zum Trinken da. Ich bin kein Investor, ich habe das über die Jahrzehnte auch nicht gemacht. Ich habe einfach die Sachen, die ich mir gekauft habe, auch immer getrunken. Aber ich kann euch auch nur empfehlen, falls jemand von euch da Interesse daran hat, das als Invest auch zu betrachten. Also ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass dieser Rum irgendwo im Verkauf in 1 bis 2 Jahren in diesem Alter zwischen 450 und 500 Euro liegt.
Gut. Also wäre schön, ich will keine Luftschlösser bauen, also das will ich gar nicht planen, aber ich meine, du bist der Experte. Für mich ist es, ey, ich freue mich, dass wir es so machen können, und wenn es später irgendwo, wenn der teurer wird, dann freue ich mich für die Leute, die noch haben wollen, die Spaß haben. Mir geht es darum, der ist zum Trinken gemacht. All diese Destillate sind nicht zum Sammeln, sondern zum Trinken gemacht worden. Und das ist mein Wunsch auch so mit Share the Rare und mit Rare Cars, dass wir wirklich diese Raritäten in alten Kram Uff-Robbe und eben dann auch mal miteinander verköstigen. Und ich glaube, einfach mal so zum Spaß, ich zeige euch mal was. Das ist mein Ziel, das habe ich noch vor. Aber da muss ich genug finden, die mitspielen. Was ich demnächst mal machen möchte, oder demnächst, also irgendwann im Laufe der Zeit, werden wir die hier mal in diesem Rahmen aufmachen.
Oh. Black Bowmore. Okay.
Black Bowmore, die First Edition. 1964, einer der legendärsten Whiskys, die hier gemacht wurden. Flaschenpreis derzeit roundabout 10.000 Euro. Und die möchte ich auch gerne mal mit euch aufroppen. Aber da brauche ich genug, die mitspielen. Und das wird dann sicherlich leider auch ein etwas teureres Tasting werden. Aber kein Mensch, also ich würde mir ganz sicher keine Flasche Whisky für 10.000 Euro aufmachen. Aber vielleicht finden wir genug Irre, die sagen, ich will den einmal im Leben probieren. Das ist so eine Legende. Und wir schaffen es, das zusammenzubringen. Aber das nur mal so am Rand. Also wir haben noch einiges vor. Und wir versuchen, diese alten Sachen, die keiner mehr aufmacht, weil sie zu teuer sind, am Ende doch aufzumachen, damit wir das auch das einfach mal probieren haben, dass man ein Glas haben kann, wenn es denn möglich ist.
Ach, ich nenne das immer mit den Worten von Harald Junke. Alleine saufen macht blöd und einsam.
Und wie hat Harald Junke den perfekten Moment definiert?
Keine Termine und leicht einsetzen.
Ich glaube, das Stichwort für den nächsten Rum.
Perfekt, perfekt. 19.15 Uhr, wir gehen direkt weiter. Wir halten uns gar nicht so lange dran auf an dem Hacienda. Den könnt ihr noch weiter probieren und da habt ihr sicherlich auch noch Freude dran. Die Rahmensachen haben wir euch dazu erzählt. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen ins große Finale, oder? Jetzt kommt's, ja. Jetzt gilt's. Jetzt kommt das große Finale. Jetzt kommt der Black Todd, die Legende, der Originalrum noch aus den Beständen der britischen Marine. Aber das gleich dazu. Bevor wir dazu gehen, ich hoffe, ihr habt ihn schon im Glas, gehen wir darüber wieder rüber nach Perth und zum Josh. Wo ist er? Wo kommst du, mein Freund?
Wahnsinn.
Mit Loch Lomond.
This is Loch Lomond.
Stand fast, the Holy Ghost!
Unglaublich. Der wirklich unfassbar komplex ist, unfassbar gut konzipiert ist. Das ist wirklich ein Erlebnis. Da hat sich definitiv die ganze Geschichte gelohnt.
Hier sind wir jetzt bei einer Flasche. Wie gesagt, 1970 endete der ganze Spaß Black Todd. Wie gesagt, bis dahin war das üblich mit der Rumausgabe. Die Portionen wurden zwar kleiner, aber im Rahmen der Modernisierung der Kriegsschiffe konnte man das nicht mehr verantworten, dass die Soldaten zwar an Land, als sie mit ihrem Kriegsschiff ans Pier gefahren sind, durften die nicht mehr Auto fahren, aber durften problemlos einen Raketenkreuzer durch die Weltmeere schippern. Und da hat man gesagt, das ist irgendwie nicht mehr so ganz schlau. Das ist doch zu riskant. Und das gab dann natürlich, könnt ihr euch vorstellen, im Unterhaus, in der britischen Öffentlichkeit, natürlich im Marinekorps. Das war eine jahrelange Diskussion um dieses Thema. Und irgendwann kam dann trotzdem der Entschluss, dieses endet, kein Alkohol mehr an Bord der Marine. Der Black Todd, der Todd endet, die Rum-Ausgabe endet. Und so war es dann, dass zum 31.07.1970, vor genau 55 Jahren, zum letzten Mal auf den Schiffen der britischen Marine dieser Todd ausgeschenkt wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ein ganz, ganz großer Trauertag war. Es wurde zelebriert mit allen möglichen Ritualen an Bord, mit Särgen. Die Fässer, leeren Fässer wurden über Bord geworfen. Die Piper haben sich wund gespielt, Salutschüsse und so weiter. Also das war Trauerflor. Und das letzte Schiff, auf dem dieser Todd ausgeschenkt wurde, war die HMS, also HMS 5. Und die lag vor Pearl Harbor direkt an der Datumsgrenze. Und deshalb war das das letzte Schiff, auf dem der Todd ausgegeben wurde. Und das war natürlich ein ganz, ganz besonderer Tag für die Royal Navy. Ist es bis heute. Und deshalb feiern wir den auch. Und diese Restbestände, die es dann noch gab, die dann eben nicht ausgeschenkt wurden. Die Marine hatte ja vorgebunkert. Die hatte die in ihren Beständen, in Tonkrügen, Glaskrügen wurden die dann aufbewahrt. Und die wurden ja nicht mehr ausgegeben. Die blieben in den Arsenalen der Regierung und wurden nur zu besonderen Anlässen, bei Staatsanlässen an Staatsgäste ausgegeben. Und auf welchem Wege das jetzt zustande kam, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat es hier diese Firma geschafft, ein Fass davon abzufüllen, zu bekommen, von dem Original-Whisky bis Original-Rum bis 1970, haben das hier abgefüllt. In eine wunderbare Holzbox kam das hier so richtig mit, seht ihr hier, mit Messingschild drin, ne? Royal Navy Rum und mit dem Büchlein dabei und Erklärungen und dem diesem Kupferteil hier, diesem Pott und eben dieser Flasche, die ihr gerade gesehen habt, die wir für euch eben abgefüllt haben. Und Das ist natürlich eine absolute Legende, sowas ins Glas zu bekommen. Das ist flüssige Geschichte, definitiv. Und die Flasche liegt im Handel um die 1.000 Euro. Also das ist auch etwas, was man nicht mal so eben nebenbei aufmacht. Und ich freue mich riesig, diese Legende mit euch gemeinsam trinken zu dürfen. Und jetzt, Pete, lass die Zunge springen. Was haben wir da aus deiner Sicht im Glas?
Also natürlich der britischen Navy geschuldet, verschiedenste Länder bzw. verschiedenste karibische Staaten beteiligt. Barbados, Guyana, Trinidad wurden bei der Royal Navy in diesen Tonkrügen halt versiegelt und wurde dann von Rajinderan Zamya gekauft. Das ist der Owner, der 1980, glaube ich, war es, eine quasi eigene Firma gegründet hat. Und der hat diesen Black Tod, die Restbestände, aufgekauft von der Royal Navy und schneidet dadurch noch oder davon noch diesen Black Tod. Das Last Consignment allerdings ist schon nicht mehr verfügbar. Das, was wir jetzt im Glas haben, ist quasi der Nachfolger. Und dementsprechend auch hier die Destillationsart, um das kurz anzusprechen, ist Port und Cullum Still. Auch hier wurden beide gängige, damals gängige Destillationsverfahren angewendet. Der wurde dann aus diesen teils tropisch gelagerten Eisenfächern, teils atlantisch, finalkontinental, aus diesen Beständen vermehlt. Und dadurch kam ein extrem, ja, wie soll ich sagen, ein extrem komplexer
und das ist er noch. Wir haben noch den Last Consignment, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist der noch. Das ist der Last Consignment, den wir haben.
Ganz klar. Aber eben nicht mehr so, wie er ursprünglich mal geplant war, weil es gibt den eben nicht mehr. Und dementsprechend wäre ich natürlich auch als, ja, ich sag mal, als Hersteller darauf erpicht gewesen, das in so viele Flaschen wie möglich zu verteilen und dazu zu gucken, dass solche Rums auch Ehen fließen. Und dementsprechend ist der Anteil hier so gehalten worden, dass auf jeden Fall Charakteristik und auch das Image dieses Black Tod, dieses ja letztendlichen Schlucks, noch in der Flasche enthalten bleibt. Aber dadurch, dass eben hier die alten Tonkrüge verwendet worden sind, verändert sich der Rum auch nicht mehr. Das heißt, ich kann hier mit Sicherheit davon ausgehen, dass der noch 5 bis 10 Jahre in dieser Komposition, in dieser Machart auch noch verfügbar ist. Und dementsprechend ist das wirklich ein Rum, der reichhaltig, vollmundig, der einfach bleibt und mit der Stärke von 54,3 bleibt er eben auch so, weil er in Fässern reift. Und dementsprechend ist das wirklich ein Rum, der, ja, die britische Royal Navy, diese Charakter, das Rum-Feeling, die Rum-Bouillon, die Aufruhr, ja, letztendlich das, was die Jungs damals gespürt haben, als sie die letzten Tropfen aus dem Fass geleckt haben, nochmal dann verspüren wollten, wenn sie auch dementsprechend dieses Fass oder diese Flasche probieren dürfen. Und das ist etwas, was ich finde, ich sehr, sehr gut gelungen ist. Allein wenn ich die Farbe anschaue, dieses Bild mir anschaue, ist wirklich ein Kunstwerk. Also da kann ich echt mal sagen, genießt es. Salut.
Salut. Salut.
Geil. Piet, da kam gerade eine Frage rein. Bei anderen Spirituosen gilt Klebstoff, beim Jamaika war das Thema noch, als Zeichen für Vorlauf. Wie ist das bei Rum? Wie sieht es da aus?
Jein. Also letztendlich kann man das auf Destillationsverfahren. Es gibt halt Amstel die Säulendestillation und die Säulendestillation wird halt in unterschiedlichen Bögen halt letztendlich abgetrennt. Die alkoholischen Bestandteile werden voneinander getrennt. Der typische Ethanolanteil, der bei Topfdestillationen vorherrscht, habe ich beim Cullum Still, kann ich genau diese Artig, dieses funky Flavor, dieses leicht klebstoffartige, dieses eben ja überreife Ananas, gereifte Banane, dieses typische südkaribische Feeling, kann ich genau herausdestillieren. Und das ist das, was ein Cullum Still halt für die meisten Produzenten interessant macht. Bei einem Pot Still habe ich letztendlich einen Bottich, der hat so zwischen 5 und 8.000 Liter Fassungsvermögen. Da ist eine Haube drauf, der ist meistens aus Kupfer gestellt. Und je nachdem, wie das Geistrohr, ob das jetzt negativ ist oder bei verschiedenen Destillerien auch in Schottland, Rangic wahrscheinlich auch, haben ja diese 5,70 Meter aufsteigenden Kupferkessel. Da sind die alkoholischen Dämpfe relativ rein, sauber. Dementsprechend das, was vielleicht den weichen Part ausmacht. In der Karibik ist es eben so, oder beim Rum ist es so, durch dieses Ausdestillieren von verschiedenen Alkoholtypen wie Butanol oder Pentanol oder Propole, genau dieses Funky-artige, dieses geschmackliche Rückgrat in den Rum hineindestilliert werden kann. Das ist, deswegen nimmt man Cullum Still oder Säulendestillation, weil es das einfach besser möglich macht. In der Kotzdestillation muss ich genau den Punkt anpassen. Und dann habe ich leider auch ja ziemlich viel, ich will nicht sagen Abfall, aber ziemlich viel von dem, was ich nicht haben will. Deswegen der Skull & Still in der Form die erste Wahl. Und das bringt genau den Geschmack, den ich in Zuckerwein durch die Fermentation, durch die Isterbildung geboren habe, den kann ich genau in diesem Patent Still Verfahren auch ausdestillieren. Und das macht den Rum so einzigartig. Das macht diese Charakteristik aus. Und das ist eben typisch, je nachdem, wo er halt jetzt herkommt, ob er von Trinidad kommt, von Guyana kommt. Und das ist eben typisch auch für das Zuckerrohr selber, was genutzt worden ist, oder welche Art die Melasse auch genutzt worden ist. Das macht Rum so komplex.
Ja, spannend, was ich beim Rum, was mich als, ich komme ja auch vom Whisky, und was da für mich der große Unterschied war, war tatsächlich diese, beim Whisky hast du den Fokus auf die Fasslagerung.
Ja.
Ganz klar. Ja, auch wenn mittlerweile Fermentationszeiten auch immer mehr in den Blickwinkel rücken, weil es immer verkürzt wird und dann doch drüber diskutiert wird. Aber als ich mich angefangen habe, mit Rum zu beschäftigen, fand ich das Spannende, dass man genau da angesetzt hat, dass man gesagt hat, du entscheidest quasi bei der Fermentation, wohin geht das Ganze, ne? Was will ich haben? Will ich so einen leichten Sipping Rum haben? Will ich einen weißen Rum haben? Will ich so einen High Ester Rum haben? Das entscheidet sich nicht erst bei der Destillation. Da wird das Ganze noch ausgefeilt, keine Frage. Das wird ja nicht vernachlässigt beim Rum. Aber ich fand diesen Fokus, diese Verschiebung so spannend auf diese Fermentationszeiten, was beim Whisky erst so in den letzten paar Jahren zur Diskussion kam, als es auf einmal mit der Qualität so wackelig wurde irgendwann, weil man immer nur mehr auf Ausstoß gegangen ist und nicht auf vielschichtige Aromen. Und das war halt schon geil beim Rum, dieses Herausbetonen von bestimmter Hefe, von bestimmten Fermentationszeiten, auch so Sachen wie ich ganz spannend fand, zum Beispiel bei Caroni oder sowas mit offener Vergärung. Ja, völlig kurios, was in Schottland natürlich undenkbar ist erstmal, macht ja keiner. Und dann siehst du diese offenen Bottiche bei Caroni stehen und denkst so, Alter, das hat ja nichts mit europäischen Gesundheitsstandards zu tun, was da passiert. Da brodelt irgendwas vor sich hin, man wartet drauf, dass irgendwelche Bakterien, nein, da sind es ja gar nicht, irgendwelche Pilze reinholen und das Ganze in Gang setzen. Das ist ja eigentlich völlig bescheuert. Aber es macht du verstehst, was ich meine. Aber das war das, was mich beim Rum so gecatcht hat einfach, dass da noch viel oder in manchen Brennereien einfach noch so sehr rudimentär gearbeitet wird oder scheinbar rudimentär, natürlich so professionell alles. Noch diese Spontanvergärung hat ja System irgendwo. Aber es ist einfach was so ein Abenteuerflair irgendwie noch drin hat und man merkt, es ist allein optisch schon was ganz anderes, als wenn du in Europa in eine Brennerei guckst.
Es ist für die Legendenbildung. Wenn ihr mal so eine karibische Destillerie besucht, wenn ihr gerade auch auf Jamaika vielleicht mal seid, ich empfehle euch durchaus mal tatsächlich so die Old Jama zu besuchen oder dann auch mal einen Blick oder einen Geruchsblick auf die Mockpits zu werfen. Das sind so die Restegruben hinweg von den Fabrikationsanlagen liegen und da ranken sich die wildesten Theorien, ob da schon mal tote Schweine oder auch vor Jungs reingeworfen werden. Wir sprechen hier wirklich von Fermentationszeiten zwischen 4 oder 8 Wochen. Normalerweise hast du zwischen 24 und 48 Stunden, das ist jetzt schon fast viel. Beim Rum ist das gerade mal so der Anfang. Denke. Und diese Mockpits, da nimmt man dann mal 1-2 Eimer und holt sich aus diesen Todeskrugen, holt sich dieses Zeug und kippt das in den offenen Gärtank, der eben aerob, also mit viel Sauerstoff, ja auch die Vergärung einleiten soll, auch anaerob, wenn der Sauerstoff schon verbraucht ist. Da kippt man das Zeug rein, um genau diese Charakteristik eines amerikanischen oder Trinidad oder Guyana-Rums zu bekommen. Denn da sitzen die Mikroorganismen drin, die Hefe, Pilze, wenn sie überhaupt noch leben, normalerweise sterben die einfach. Aber unterflorig sind die immer noch da und arbeiten weiter. Und das bringt die Aromatik in den Rum. Und das ist das, was es so spannend macht. Aber wie gesagt, passt auf, dass ihr nicht reinfallt. Und ich würde es auch nicht pur probieren.
Piet, das war eine wunderschöne Anekdote zum Schluss. Und ganz zum Schluss. ganz zum Schluss habe ich noch eine Kleinigkeit für euch, nämlich wie beendet man denn so einen Black Todd Tag stilgemäß? Wir haben es übrigens punktlang, 19.30 Uhr. Also hey Leute, das Frank Elster, das ich hier
gedacht. Kannst du nicht planen.
Kannst nicht planen. Ne? Wie beendet man ein Black Todd Tasting am 31.07.2025 nach 55 Jahren stilgemäß?
Ja, natürlich mit dem so. Black Todd Trinkspruch.
Nein. So, wie man es auf den Schiffen der British Navy gemacht hat. Denn nachdem der letzte Todd ausgegeben wurde, gab es auf den Schiffen der British Navy gab es Salutschüsse. Und wir haben für euch einen Salutschützen, der extra für uns den Ehrensalut für den Black Todd schießt. Und an dieser Stelle, Michel, gib alles.
Black Todd!
Ah,
Michel ist der Beste.
Der noch steht.
Leute, ihr glaubt nicht, was wir einen Spaß im Vorfeld gehabt haben, was da an Vorbereitung drin. Was für den Schuss, da musst du ja anmelden, ne? Musst du anmelden bei der Gemeinde, ne? Und musst du Gebühren bezahlen. Und der verrückte Geschichte war, der Michel, komm, das machen wir einfach. Aber direkt nebenan, das Gerichtsgelände nebendran, hätte zeitgleich eine Veranstaltung eines hochrangigen Politikers mit der ganzen Sicherheitsentourage sein sollen. Jetzt stelle ich mir vor, der macht seinen Schuss und nebendran ziehen die alle ihre 45er. Also Freunde, wir haben hier einen Spaß gehabt im Vorfeld. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Tasting. Ich sage euch vielen, vielen herzlichen Dank. All die ihr heute dabei wart, die ihr bei unserem ersten Tasting, ihr wusstet ja nicht, was auf euch zukommt, das mitgemacht habt, den Blödsinn. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem, was ihr im Glas hattet. Habt Freude dran. Nur um das geht's, dieses ganze Thema Rare Cask und Share the Rare und so weiter. Es ist eine reine Spaßgeschichte. Wenn es ums Geld geht, dürften wir es nicht machen, dann musst du es morgen beenden. Also es ist wirklich eine Friends and Family Geschichte. Wir haben eine Riesenfreude dran. Ihr merkt das mit euch und so wollen wir das auch weiter handhaben. Wenn ihr Spaß dran habt, bleibt dabei. Macht weiter mit. Wer noch nicht dabei ist und es jetzt sieht, vielleicht meldet ihr euch mit dazu an, wer Freude hat. Wie gesagt, Nörgler brauchen wir keine. Wer rum... Raus, tschüss, geht woanders hin. Wir wollen hier nur Spaß miteinander haben. Wir wollen einfach Freude haben und einfach miteinander was Schönes genießen. Tim, vielen, vielen lieben Dank, dass du immer an meiner Seite bist mit diesem
Film. Immer gerne.
Und das heute so schön gemacht hast. Pete, sensationell. Also schöner hätten wir es nicht machen können. Vielen, vielen lieben Dank für deine sensationelle Expertise. Und ich freue mich auch jetzt schon auf die nächsten Rum-Tastings. Wir werden noch andere Spirituosen haben. Aber wir werden dich ganz sicher fürs nächste Rum-Tasting wieder mit dazu nehmen, wenn wir dürfen. Und uns durch die nächsten Abenteuer der Karibik ziehen. Mit Jack Sparrow und was weiß ich, wie uns alles noch begegnet. Also vielen, vielen lieben Dank euch allen und einen wunderschönen Abend. Und jetzt verzeiht mir, jetzt ist meine Frau dran, jetzt ist Hochzeitstag.
Männer, es war mir ein Fest.
Salut.
Stand fast the Holy Ghost.
Für die Jungs, die noch dranbleiben, ich habe noch den Toast von There are tall ships and there are small ships and there are ships and sail the sea. But the best ships are friendships. So here's to you and me.
Sensationell.
Slanche.